Dieses Lied ist ein Auszug, das, was wir gehört haben, was du uns vorgesungen hast, aus diesem Lied, in dem Paul Gerhardt in 15 Strophen besingt, wie wunderbar Gott diese Welt geschaffen hat. Und er singt in diesen Strophen, lohnt sich, sie mal in Ruhe durchzulesen, er singt von der Schönheit der Natur, von den Blumen, den Pflanzen, den Tieren, den Bächen, den Bergen, den Seen. 15 Strophen. Geh aus, mein Herz, und suche Freude. In dieser wunderbaren Sommerszeit. Und ich möchte dich mal zu Beginn auf einen Gedanken einladen. Warum war es Gott so wichtig, diese Welt mit so viel Schönheit, mit so viel Ästhetik zu füllen? Ich denke, jeder von uns ist schon mal von Momenten überrascht worden, in denen du irgendwo vielleicht am Meer standest, einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang erlebt hast, irgendwo im Wald, in den Bergen, und man wurde schier überwältigt von der Schönheit, die einen umgeben hat. Warum hat Gott diese Welt mit so viel Schönheit gefüllt? Und wenn wir hineinschauen, wie wunderbar alles gemacht ist, wie viele Farben wir wahrnehmen können, die Blumen, die Vielfalt der Tiere, alles funktioniert, ist so wunderbar aufeinander abgestimmt. Ich kann meine Hände bewegen, ohne drüber nachzudenken, unser menschlicher Organismus. Alles ist so wunderbar abgestimmt. Warum war es Gott so wichtig, diese Welt schön zu machen? Ich lade dich nochmal auf einen anderen Gedanken ein. Stell dir vor, Gott hätte diese Welt nicht so gemacht. Er hätte sie ganz grau gemacht. Oder wir Menschen hätten einfach nicht die Fähigkeit, diese ganze Vielfalt, die Schönheit um uns herum wahrzunehmen. Vielleicht, keine Ahnung, stell dir vor, irgendwie alle würden gleich aussehen. Arthur, Linda, Alexandra, alle sehen aus wie Markus Masse. Irgendwo befremdlich, oder? Gott hätte diese Welt so machen können. Wir vertiefen jetzt diesen Gedanken nicht weiter. Keine Ahnung, vielleicht so wie, mir ist kein anderes Beispiel eingefallen, aber stell dir eine Nacktschnecke vor, die nach dem Regen immer auf den Wegen, die sehen alle gleich aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Nacktschnecken auf dem Weg, die können nicht, die wissen nicht, in was für eine wunderbare Schöpfung sie leben, sie hineingestellt sind. Gott hätte uns so schaffen können, dass wir nicht diese Fähigkeit haben, dieses Wunderbare, das Schöne und Gute um uns herum wahrzunehmen. Wir hätten einfach diese Sinne nicht haben können und dann hätten wir keinen Zugang zu all dem gehabt. Dann würden wir alles grau sehen. Und warum war es Gott so wichtig? Warum war es Gott so wichtig, uns diese Fähigkeit zu verleihen? Warum war es Gott so wichtig, so viel Schönheit, Ästhetik in diese Welt zu packen? Und wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, dass Gott verschwenderisch ist. Verschwenderisch in all der Größe, in der Schönheit, die er geschaffen hat. Verschwenderisch darin, uns einen Zugang dazu zu gewähren. Und tatsächlich ist diese Bibelstelle, die Arthur zitiert hat, wiedergegeben hat, gibt uns einen Blick darauf, in warum es Gott auch so wichtig war. Und in dieser Bibelstelle wird einmal von einem Zusammenhang geredet. 1. Timotheus 6, Vers 17. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, dem eine Gemeinde anvertraut worden ist, und gibt ihm Ratschläge mit. Ratschläge, wie er diese Gemeinde leiten soll. Und dann kommen wir zu diesem Vers in 1. Timotheus 6, Vers 17. Da sagt er dann, den Reichen in dieser jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. den Reichen in dieser jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. In dieser Gemeinde gab es wohl mehrere, viele vielleicht sogar, sehr wohlhabende Personen und Familien. Und in der damaligen Zeit war dieser Kontrast zwischen Arm und Reich viel stärker ausgeprägt als heute. Heute, wenn ich mich so umschaue, ich kann überhaupt nicht einschätzen und muss ich auch nicht, aber wir haben keins, wie viel wer auf Geld auf dem Konto hat. Das war in der Zeit, in der Antike anders. Es gab Menschen, die wirklich gut versorgt waren und für einen Großteil war das Leben täglicher Kampf um das Überleben. Es war Unsicherheit, man lebte von einem Tag, von einem Monat zum anderen. Man war absolut darauf angewiesen, dass die Ernte, dass die Geschäfte liefen, um dann versorgt zu werden. Heute ist das Gott sei Dank anders, aber in dieser Gemeinde gab es reiche Menschen. Und erstaunlicherweise gibt Paulus Timotheus nicht den Rat, die Aufforderung, sagt, hey, sag ihnen, sie sollen alles verkaufen, was sie haben und das Geld der Gemeinde geben, damit man damit viel Gutes tun kann. Das sagt er nicht, sondern er geht in eine ganz andere Richtung. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Er verurteilt Reichtum nicht, sondern er stellt einen Rahmen dar, in dem wir es verantwortlich gebrauchen sollen. Und an dieser Stelle, da wo es für uns wichtig ist, verstehe ich auch diesen Reichtum, von dem Paulus hier spricht, auch so, dass es hier nicht nur um finanziellen Reichtum, da wird es für uns relevant gehen kann, sondern auch, dass es unterschiedlichste Dinge sind, die wir in unserem Leben haben. Das können Begabungen sein, Gaben, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Vielleicht Beziehungen, Potenzial, das dir anvertraut ist. Hier können wir diesen Begriff etwas weiter verstehen. Erstmal hier in dem Zusammenhang spricht tatsächlich Paulus die an, die wirklich über Reichtum verfügen. Und dann setzt er erstmal damit ein und er schaut nicht darüber hinweg, dass Reichtum nicht auch negative Seiten haben kann, Dinge, die wir haben. Er schaut nicht darüber hinweg, sondern er gibt erstmal zwei Ermahnungen. Die erste ist die, er sagt, Reichtum kann uns beherrschen. Das, was wir besitzen, kann ganz leicht anfangen, uns zu besitzen, uns zu beherrschen. Dinge, die Gott uns anvertraut hat, die Gott in unser Leben hineingegeben hat, vielleicht Geld, Ansehen, Begabung, Wissen, ein gesunder, sportlicher Körper, können sich ganz schnell vom Geschenk, das Gott uns anvertraut hat, zum Herrn in unserem Herzen entwickeln. Und sie können einen Platz einnehmen, der nur Gott vorbehalten ist. Und davor warnt Paulus, er sagt, hey, diese Dinge, die können ein Eigenleben entwickeln und deshalb sag ihnen, sie sollen nicht ihre Hoffnung darauf setzen. Setzt nicht eure Hoffnung auf so etwas Unbeständiges wie Reichtum. Wir können uns ganz schnell in Dingen verlieren, in Gaben, die wir haben. Und wir müssen auch nicht weit gehen, um zu verstehen, dass solche Dinge wirklich auch ein Eigenleben entwickeln können, wenn sie uns beherrschen. Wir müssen nur kurz in diese Welt hineinschauen und wir alle kennen Beispiele, wie schnell Menschen bereit sind, für Geld, für ein paar Euro mehr ihre Integrität zu verleugnen, unehrlich zu werden, ihr Ansehen zu riskieren. Ey, diese Dinge können uns gefangen nehmen, können eine Macht, eine Wirkung auf uns Menschen ausüben. Und da setzt Paulus ein und sagt, sag ihnen, sie sollen nicht ihre Hoffnung auf etwas so Unbeständiges setzen. Und er geht nochmal, und das ist die zweite Ermahnung, die er sagt, er spricht von Hoffnung. Sie sollen nicht ihre Hoffnung darauf setzen. Wenn man sich an etwas klammert, dann reden wir von Hoffnung, dann, wenn wir von etwas erwarten, dass es uns Halt gibt. Und er sagt, diese Dinge, der Reichtum, der kann niemals dir den Halt geben, das Fundament, das du davon erwartest. Wenn du dein Herz an Reichtum hängst, an Dinge, die dir gegeben wurden, vertraust du nicht mehr dem lebendigen Gott, sondern einer Größe, die jederzeit zerfallen kann. Und auch das wissen wir. Wir wissen, wie zerbrechlich, wie abhängig wir in diesen Dingen unseres Lebens sind. Und dann stellt sich für mich schon auch persönlich diese Frage, wo verlasse ich mich mehr auf Sicherheiten, die ich mir geschaffen habe? Wo verlasse ich mich mehr auf Sicherheiten, die ich in meinem Leben habe? Und auch da nochmal, das müssen nicht immer nur ein finanzielles Potenzial sein. Das kann meine Ausbildung sein, meine Anerkennung, meine Position, meine Fähigkeit, alles gute Gaben Gottes. Aber wenn ich mich an sie binde, nehmen sie mir die Freiheit, die Gott mir eigentlich schenken will. Und da setzt Paulus ein und sagt, sag ihnen, sie sollen ihre Hoffnung nicht darauf setzen, von Dingen etwas erwarten, das nur Gott ihnen geben kann. Sie sollen ihre Hoffnung auf etwas ganz anderes setzen. Und es ist absolut faszinierend, dass dann Paulus nicht bei der Ermahnung stehen bleibt und da wird es lebendig für uns. Er spricht dann, bevor er darauf eingeht von dem Genuss, spricht er nochmal eine Ermahnung aus. Er sagt, sag ihnen auch, sie sollen nicht hochmütig sein. Den Reichen in dieser jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Gebiete ihnen, sag ihnen, sie sollen nicht hochmütig zu sein. Wenn ich beginne, mich über andere zu erheben, weil ich mehr habe, verliere ich ganz schnell diese Haltung, die Haltung der Demut, die auf die Gott Wert legt. Und schau mal, das kann ganz schnell gehen. Hochmut muss man Menschen von außen nicht unbedingt ansehen. Manchmal kann man es Menschen ansehen, aber Hochmut ist vor allem auch eine innere Haltung, eine Haltung meines Herzens. Und ich wage zu behaupten, dass sie in uns allen viel stärker verbreitet ist, als wir glauben. Und hochmütig bin ich dann, wenn ich in einer bestimmten Sache auf andere herabschaue, die nicht das haben, was ich habe. Besitz, Gesundheit, Fähigkeit. Ich kann auch hochmütig im Glauben sein. Den Glauben, den Gott mir geschenkt hat, auf andere herabschauen, die weniger beten, weniger Bibel lesen. Und weißt du, wenn wir hochmütig sind, geht es letztlich um ein Vergessen. Wir vergessen, dass alles, was wir haben, von Gott ein Geschenk ist. Wenn ich mir wirklich bewusst ist, dass alles, was ich bin und habe, die materiellen Dinge in meinem Leben, die Dinge, die nicht materiell sind, alles, was in meinem Leben an Gutes da ist, wenn ich mir wirklich bewusst mache, dass es von Gott hineingegeben ist, dann gibt es keinen Raum, hochmütig zu sein, aber andere herabzuschauen. Und an dieser Stelle geht dann Paulus weiter. Und während ich jetzt spreche, vielleicht merkst du, irgendwo störst du dich an diesem Gedanken und sagst, ey Markus, du redest heute über das Schöne, über den Genuss. Wie kann man in einer solchen Zeit darüber reden? In einer Zeit der schlechten Nachrichten, wo wir von schlechten Nachrichten getroffen werden, wo vielleicht auch Schweres in deinem persönlichen Leben da ist. Wie können wir in so einer Zeit davon reden? Und ich bin echt froh, dass es die Bibel tut. Und wenn die Bibel das macht, dann dürfen wir uns auch Gedanken darüber machen. Paulus geht diesen Schritt weiter und er sagt etwas Wunderbares, dass ein Blick auf Gottes Wesen, auf seine Persönlichkeit offenbart. Sie sollen ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen, den Reichen in dieser jetzigen Weltzeit gebieten, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles zum Genuss darreicht. Sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles zum Genuss darreicht. Erstmal redet Paulus hier von dem lebendigen Gott. Er hebt das nochmals hervor. Gott ist lebendig. Setz deine Hoffnung nicht auf etwas, das nicht lebendig ist. Unser Gott hat sich nicht aus seiner Schöpfung herausgezogen und er ist da. Er schaut auch nicht aus der Ferne zu, er ist in deinem und meinem Leben präsent. Er ist dir und mir zugewandt und egal in all dem, was unser Leben ausmacht, ist Gott da, lebendig. In der Unruhe und Unrast unserer Gedanken, in dem, was schwer ist, in unserem Weinen, aber auch in unserem Lachen, ist Gott lebendig. Er ist der lebendige Gott. Und dann hebt er, spricht er von diesem Darreichen. Wenn wir verstehen wollen, warum es Gottes Absicht ist, das Schöne und das Gute, das er uns darreicht, zu genießen, dann hilft uns dieses Wort, dieser Begriff etwas, das zu verstehen. Wenn Paulus von Darreichen spricht, dann steckt in diesem Wort etwas sehr Kostbares, auf das Paulus Wert legt. Dieses Darreichen, etwas Darreichen, das gebrauchen wir in der Umgangssprache eigentlich nicht mehr so oft. Aber dieses Darreichen, das meint etwas, das meint zum einen erstmal mehr als etwas zufällig bekommen oder zufällig besitzen, sondern jemand gibt dir, überreicht dir etwas ganz feierlich, er gibt es dir ganz bewusst. Und das ist damit gemeint, schau mal, wenn Gott uns in eine Schöpfung stellt, die er wunderbar gemacht hat, in all ihrer Schönheit, und wir sie genießen können, dann ist die Fähigkeit, diese Schöpfung in all ihrer Ästhetik und Schönheit wahrzunehmen, nicht einfach nur eine zufällige Begleiterscheinung des Lebens, sondern Gott hat sie uns dargereicht. Er wollte, dass wir einen Zugang zu ihr haben und sie genießen, das Schöne in ihr wahrnehmen. Gott hat uns das Schöne seiner Schöpfung dargereicht. Und das geht dann weiter. Paulus spricht dann davon, er sagt, Gott hat uns alles, er, der uns die Dinge, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Also er spricht dann auch davon, dass Gott uns Dinge reichlich gibt. Gott ist nicht knausrig, er ist großzügig. Und auch da nochmal, lass uns nochmal in die Schöpfung hineinschauen. Gott, er war so verschwenderisch, sein ganzes Wesen ist, er schenkt Fülle, er füllt, er verschwendet in seiner Schöpfung so viel Farben, Düfte, Formen und er gibt uns Jesus. Auch ihn in all seiner Fülle, in all der Gnade, vielleicht erinnerst du dich an dieses Wort, er schenkt uns, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Bei Gott ist kein Raum für Geiz, für Kleinkariertheit. Wenn er dich anschaut, dann möchte er großzügig sein, dir Fülle zukommen lassen. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir uns wissen, uns bewusst machen dürfen. Er gibt uns reichlich. Okay, wenn wir jetzt an diesem Punkt stehen, Gott gibt uns reichlich. Er möchte uns Dinge zum Genuss geben. Vielleicht erinnerst du dich jetzt auch in diesen Worten auch an Bibelworte wie aus 1. Johannes 2, wo der Apostel Johannes davon spricht und sagt, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wie passt das eigentlich zusammen? Hey, auf der einen Seite gibt uns Gott Dinge und dann auf der anderen Seite steht da die Warnung, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und dann geht es sogar noch weiter, wenn jemand die Welt im Johannesbrief, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ey, passt das zusammen? Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Wie passt das jetzt zusammen? Und der Schwerpunkt, die Lösung, liegt auf diesem Wort darreichen. Schau mal, wenn es ist ein Unterschied, es macht einen Unterschied, ob dir das Gute, das Schöne dargereicht wurde oder ob du dich in der Eigendynamik, die sie entwickeln, verlieren kannst, verlierst und sie dadurch Macht über dich gewinnen. Das schließt sich nicht aus und das erleben wir ganz oft in der Bibel, dass oft zwei Dinge, die teilweise widersprüchlich sind, zusammengefügt werden. Der Schwerpunkt liegt darauf, dass Gott dir in der Beziehung zu ihm das Gute darreicht. Und schau mal, und damit wird dieser Gedanke dann nochmal etwas lebendiger. Dieser Gedanke, dass uns all das, was schön und gut ist in unserem Leben, dargereicht wurde, das schützt uns davor, dieses Gute gering zu schätzen. Denn was Gott uns gibt, das ist nicht Nebensache, sondern er hat es uns ganz bewusst gegeben. Und schau mal, deshalb ist das auch Teil deiner gelebten Beziehung zu Jesus, dass du dich nach dem Schönen und Guten in deinem Leben ausstreckst und es dankbar annimmst und genießt. Das ist Teil deiner Beziehung zu Jesus. Das ist etwas Wunderbares. Und dann lässt uns das hier vielleicht mit der Frage zurück, die wir uns alle stellen dürfen. Wo haben du und ich vielleicht uns so sehr an das Gute und das Schöne in unserem Leben gewöhnt, dass es normal geworden ist? Wo habe ich aufgehört, das Gute in meinem Leben zu sehen? Wo habe ich aufgehört, es als Geschenk aus Gottes Hand zu nehmen? Das Schöne, das Gute, die Beziehung, die Gott dir gegeben hat, die Sicherheit, dein Wohlstand. Und ja, vielleicht ist da wirklich viel Sand im Getriebe unseres Lebens. Nachbarn, die uns ärgern, Probleme, die uns am Leben groß sind, die Politiker, die alles falsch machen und sowieso, dass alles den Bach runtergeht. Und an der Stelle sollten wir nicht vergessen, wer diese Worte geschrieben hat, wer uns dazu aufruft, das Gute, das Gott uns reichlich gibt, zu genießen. Es war die Person, Paulus, der von sich sagt, dass er 8-mal ausgepeitscht wurde. Es war die Person, die sagt, dass sie 3-mal Schiffbruch erlitten hat, eine ganze Nacht und einen Tag auf dem tiefen Meer getrieben hat. Paulus, der schreibt, dass er unzählige Mühen erlebt hat und Gefahren, reißende Flüsse, der ausgeraubt worden ist, Mühen und Anstrengungen kannte, oft ohne Schlaf auskommen musste, der Hunger, der wusste, was Hunger und Durst ist, oft tagelang nicht zu essen hatte und so oft ohne warme Kleidung der Kälte schutzlos ausgeliefert war. Ey, wenn Paulus sagt, Gott hat uns Gutes gegeben, dass wir reichlich genießen dürfen, Paulus hat das nicht so einfach daher gesagt. Er wusste, wovon er redet und ich bin überzeugt davon, auch in all der Not, die dieser Mann ertragen musste, hat er einen Zugang zu dem Schönen und dem Guten gehabt und er wusste, was Genuss bedeutet. Das ist ein gewagter Gedanke, aber hier können wir beides zusammenbringen. Und ich bin froh, dass es deshalb nicht oberflächlich ist. Dieser Mann, Paulus, der das sagt, der wusste, was Not und Schmerz und Leid bedeutet. Und trotzdem ermutigt er uns, unseren Blick zu erheben und nicht an dem Guten und Schönen vorbeizugehen und das gering zu achten. Wenn ich mir bewusst bin, dass alles in meinem Leben das Gute, das Schöne, ein Geschenk ist, dann muss ich mich auch nicht krampfhaft daran festhalten. Und deshalb geht in dieser Bibelstelle Paulus an Timotheus, er geht noch einen Schritt weiter und er sagt, hey, wenn ihnen bewusst ist, dass sie sich nicht so krampfhaft an dem, was sie haben, festhalten müssen, dann sag ihnen, 1. Timotheus 6, Vers 18, die Reichen sollen Gutes tun, großzügig sein, mit guten Werken freigebig und bereit, mit anderen zu teilen. Ey, es ist gut, wenn du andere an dem Reichtum deines Lebens teilhaben lässt. Es geht nicht darum, sich damit anderen aufzudrängen. Gott wird gute Werke für dich vorbereiten, wo du die Fülle, was in deinem Leben auch in andere investieren kannst. Und er wird diese Gelegenheit schaffen und du wirst merken, wie es dir selber, dich selber segnet, da wo du es weggibst. Auch das spielt damit eine Rolle. Er stellt einen Rahmen, in dem Gott das, was uns gibt, gebrauchen dürfen. Und dieses Thema des dankbaren Annehmens, des Schönen und Guten, das nicht daran vorbeigehen, es nicht gering schätzen, das zieht sich an verschiedenen Stellen durch die Bibel. Ich möchte dir mal nur zur Auswahl einige Verse aus dem Buch des Predigers vorlesen. Und auch da nochmal, wir verstehen diese Worte, wenn wir uns bewusst machen, dass es darum geht, dass Gott sie uns darreicht. Prediger 2 zum Beispiel, 24, Vers 25. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Steht in der Bibel, Gottes heiliges Wort. Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt, denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Auch da stellt Salomo uns vor Augen, dass er sagt, hey, auch diese Fähigkeit zu genießen, muss Gott in unserem Leben freisetzen, wenn sie in seinem Sinne geschehen soll. Prediger 5, Vers 17 und 18. Denn wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihn davon essen und trinken lässt und ihn seine Mühe genießen lässt, so ist das eine Gabe Gottes. Gott will, dass wir das in Empfang nehmen. Etwas Wunderbares. Prediger 9, Vers 7. Fasst diese Aufforderung, fasst es fast wie ein Gebot zusammen. So geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit fröhlichen Herzen, denn Gott gefällt schon lange, was du tust. Jederzeit trage festliche Kleider und spare nicht mit duftendem Öl auf dein Haar. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. So verbringe alle Tage deines vergänglichen Lebens, die Gott dir unter der Sonne schenkt, alle Tage, die nur ein Windhauch sind. Ja, das ist dein Anteil am Leben und an deiner Arbeit, mit der du dich unter der Sonne abmühst. Was immer deine Hand zu tun bekommt, tu es mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Werken mehr. Was immer deine Hände zu tun bekommt, das deine Hand zu tun bekommt, tu es mit deiner ganzen Kraft. Die Bibel sagt, also das spricht nicht irgendjemand, die Bibel sagt, dass Salomo seine Weisheit von Gott empfangen hat. Und auch wenn vieles in seinem Leben, wenn er auch vieles bruchstückhaft verstanden hat, er wusste ohne Jesus noch nicht, wie das Leben nach dem Tod in der Tiefe sein wird. Deshalb spricht er ganz allgemein vom Totenreich. Aber er hat erkannt, Gott hat ihm diese tiefe Weisheit ins Herz gegeben, wie das Leben in all der Gebrochenheit, Gebrochenheit, in der wir es letztlich leben, welchen Zugang wir dazu haben dürfen. Und dem Heiligen Geist war es wichtig, dass uns diese Worte erhalten geblieben sind. Deshalb dürfen wir sie auch ernst nehmen und uns Gedanken darüber machen. Und er spricht sogar ganz konkret die Jugend an. Freu dich, junger Mann, in deiner Jugend und sei guter Dinge in deinen jungen Jahren. Folge den Wegen, die du gehen willst und geh dahin, wo deine Augen dich locken. Herausfordernd, oder? Diese Dinge, Genuss, ist oft sehr negativ behaftet. Und hier fordert, ruft Salomo, sagt, hey, tu das. Er geht dann noch weiter und sagt, aber sei dir auch bewusst, dass du dich für alles vor Gott verantworten musst. Schau mal, diese zweite Klarstellung schränkt das Erste nicht ein, sondern auch hier stellt es einen Rahmen, wenn Gott dir einen Zugang zum Schönen, zum Guten gewährt, dann lebe es aus seiner Perspektive. Sei dir bewusst, dass die Dinge ein Eigenleben entwickeln können, dass du dich darin verlieren kannst, aber geh an dem nicht vorüber. Und schau mal, das ist etwas absolut Mutmachendes. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber vielleicht hat Gott dir eine besondere Liebe für etwas aufs Herz gegeben. Vielleicht begeisterst du dich für Musik, für Kunst, für Begabung, für ein bestimmtes Handwerk. Vielleicht hast du eine Gabe dazu, dich mit schönen Dingen umzugeben. Dann folge diesen Dingen. Betrachte sie als Geschenk, das Gott in dein Leben hineingegeben hat. Und wenn du das tust, wird er sich dadurch verherrlichen und dadurch wird deine Beziehung zu ihm immer enger werden. Und er wird Gelegenheiten schaffen, in denen du dich durch diese Dinge, für die er dir ein Herz gegeben hat, in denen du ihn dadurch dienen kannst. Und damit wird dieser Gedanke wieder lebendig und bewusst, dass wir verstehen, ey, es ist Teil meiner Beziehung zu Jesus, Bestandteil meiner Nachfolge, dass ich auch an dem Schönen und Guten, das er mir in das Leben hineingegeben hat, dass er mir darreicht, dass ich daran nicht vorbeigehe, sondern es dankbar annehme und es genieße. Wenn mir jemand etwas darreicht, dann ist es dazu erforderlich, dass er mein Gegenüber ist. Ich kann jemandem aus der Ferne nichts geben, nichts darreichen, nichts übergeben. Es ist nötig, dass ich in seiner Nähe bin. Und das stellt uns allen diese Frage, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus? Ist er mein Gegenüber? Ist er mein Gegenüber geworden? Habe ich ihm mein Leben gegeben? Und die Bibel spricht hier dann von Bekehrung und Wiedergeburt. Wir kehren um und kommen zu Jesus und er wird mein Gegenüber. Wir leben dann in seiner Nähe und das macht ihn fähig und möglich, dass er uns das Gute, das er für uns vorbereitet hat, uns darreicht. Und vielleicht ist es neu, vielleicht ist es dran, uns ganz neu wieder in seine Nähe zu begeben. Er spricht davon, dass er uns mit Seilen der Liebe zu sich gezogen hat und zu sich zieht. Das ist sein Herzenswunsch. Und vielleicht ist es dran, weil wir uns so sehr dran gewöhnt haben, uns verloren haben im Missmut, im Unzufriedensein, auch diesen Bereich unseres Lebens ihm ganz neu hinzugeben und ihn zu bitten, dass er unseren Blick wieder ganz neu für das Gute und Schöne freisetzt, das er uns vorbereitet hat. Vielleicht ist es dran, dass wir uns nochmal ganz neu bewusst machen, dass er im tiefsten Sinne, Jesus, das Kostbarste ist, was wir haben können. Und wenn wir ihm in dieser Nähe bei ihm sind, in seiner Nähe ihm nachfolgen, dann geschieht etwas, dann wird unser Blick geweitet für die Dinge und die Prioritäten, wie er sie für uns vorbereitet hat. Er ist ein Gott, dem dran gelegen ist, dir Gutes und Schönes in deinem Leben hineinzugeben und das freizusetzen, trotz all der Schwierigkeiten, die da sind. In diesem Lied, das Adriana uns gesungen hat, endet Paul Gerhardt dann mit einer Strophe. Nachdem er all das Schöne besungen hat, spricht er davon, dass er nicht aufhören möchte, sein Herz auf Gottes Lob auszurichten. Denn gleichwohl will ich, weil ich noch hier trage dieses Leibes Joch, auch nicht gar stille schweigen. Mein Herz soll sich fort und fort an diesem und an allen Orten zu deinem Lobe neigen. Mein Herz soll sich zu deinem Lob neigen. In der Beziehung mit Jesus geschieht Anbetung. Wird dein Herz mit Lob zu ihm gefüllt. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir, dass die Prioritäten in deinem Leben ganz neu zurechtgerückt werden. Dass sein Lob über das Gute, das er dir gegeben hat, in deinem Herzen wieder groß wird. Ich möchte euch einladen, nochmal ruhig zu werden und Gott all das hinzubringen. Entweder laut oder auch leise, das, was dich gestört hat an dieser Predigt, was unverständlich geblieben ist oder was du ganz neu erkannt hast, Gott hinzugeben. Und lasst uns aufstehen und ich werde dann den Abschluss machen.